Guten Morgen. Ich werde heute nur den ersten Teil der Vorlesung bestreiten, also bis so 10.30 Uhr, 10.40 Uhr, weil ich danach einen Termin habe wegen der Akkreditierung der Bachelor-Master-Studiengänge. Und Tobias Ganzer wird dann übernehmen und den restlichen Teil von heute bestreiten. Erstes Thema für heute ist die polynomiale Hierarchie. Die polynomiale Hierarchie ist eine unendliche Kollektion von Komplexitätsklassen, die zwischen P und P-Space liegen. Sie werden definiert mit Hilfe des Begriffs der Orakel-Turing-Maschine, der deterministisch-polynomialen oder nicht-deterministisch-polynomialen Orakel-Turing-Maschine. Und zwar wie folgt: Eine Definition. Nun, wir definieren für alle natürlichen Zahlen wir Klassen, also Komplexitätsklassen, Sigma PK, Pi PK und Delta PK. So. Nun, Sie haben vielleicht schon andere Vorlesungen gehört, wo Hierarchien, die ähnlich bezeichnet, vorkamen. Ja, das ist so eine allgemeine Art, wie man Hierarchien bezeichnet. Sie treten etwa in der Rekursionstheorie auf, dann ohne diesen oberen Index P, ja, sondern vielleicht mit einem Index 0 oder 1, arithmetische Hierarchie, analytische Hierarchie. Sie treten in der Logik als Quantorenhierarchien auf. Ja, man bezeichnet etwa manchmal Fragmente der Prädikatenlogik mit solchen Bezeichnungen, wenn man die Anzahl der Alternationen zwischen existenziellen und universellen Quantoren beschränkt. Ebenso Fragmente der Logik zweiter Stufe und so weiter. Ja, also das ist so eine Begriffsbildung, die immer wieder vorkommt, und da bestehen auch Analogien dazwischen. Ja, wir werden auch sehen, dass so Analogien zwischen diesen Klassen und etwa Fragmenten der quantifizierten Aussagenlogik bestehen. Ja, aber fangen wir doch einfach mal an mit der Definition. Zunächst mal sagen wir, wie gesagt, das P ist kein Index, sondern steht für Polynomial. K ist ein Index, also Sigma P0 und Pi P0 und Delta P0, also die unterste Stufe der Hierarchie, das ist alles P. Und dann haben wir Operationen, wie wir bei der Induktion höher gehen. Wir sagen, die Klasse Sigma PK plus 1 ist die Menge derjenigen Klassen, die ich durch eine nicht-deterministische Turing-Maschine mit Orakel aus Sigma PK entscheiden kann. Ich erinnere daran, wenn wir als diese Notation hat NP hoch eine Komplexitätsklasse, dann bedeutet das die Menge derjenigen Sprachen, ja, für die es eine nicht deterministisch polynomiale Orakelmaschine und ein Orakel aus dieser Menge gibt, ja, sodass die Maschine mit diesem Orakel die Menge, die hier drin ist, entscheidet. Ja. So. Die Klassen Pi, PK definieren wir allgemein als die Co-Klasse von Sigma PK. Ja, nochmal, das ist nicht das Komplement, sondern das ist die Menge der Komplemente. Also, jede Sprache ist ja eingebettet in die Wortmenge über einen festen Alphabet. Ja, da können wir das Komplement bilden. Wenn also eine Sprache in Sigma PK ist, dann ist das Komplement dieser Sprache in Pi PK. Und natürlich umgekehrt. So. Und schließlich die Delta-Klassen werden analog zu den Sigma-Klassen definiert, aber mit einer deterministischen Orakelmaschine. Damit haben wir also jetzt so eine unendliche Kollektion definiert und betrachten wir
zunächst mal einen einfachen Satz, der uns eben elementare Eigenschaften dieser Klassen angibt. So. Erstens, die Klasse Delta P1,
was immer noch nichts passiert, das ist immer noch P.
Die Klasse Sigma P1 ist NP und die Klasse Pi P1 ist CoNP. Drittens, die Klassen Sigma P K plus 1,
die ja auf diese Art definiert ist, also eine NP-Maschine mit einem Orakel aus Sigma PK, da hätte ich hier auch was anderes einsetzen können.
Ja, ich kann auch sagen, das ist NP hoch Pi PK und ich kann auch sagen, das ist NP hoch Delta PK plus 1.
Ja, also das ist alles das Gleiche.
Und viertens,
ja, man kann sich fragen, wir haben hier das Asymmetrie. Ja? Also hier haben wir Sigma PK plus 1 definiert als NP hoch Sigma PK. Ja? Man würde jetzt erwarten, dass man die Delta-Klassen ja praktisch auch wieder aus den Delta-Klassen definiert, also dass hier eigentlich Delta PK stehen müsste. Ja? Aber das ist nicht der Fall, denn dann würde nichts passieren. Ja? Also wenn ich P hoch ein Delta PK nehme, habe ich wieder ein Delta PK. So, das ist elementare Eigenschaften. Wir müssen jetzt überlegen, wieso das so ist. Und ja, damit kriegen wir vielleicht auch gerade so ein Gefühl, so die elementaren Techniken, die mit diesen Klassen umgehen. So. Ja, ich meine, die Beweise sind extrem leicht. Man setzt einfach die Definitionen ein und macht so ganz elementare Überlegungen, die sich auf der Definition direkt ergeben. Ja? Es ist ja so, dass die Klassen so definiert sind, dass man hat eine Orakel-Turing-Maschine, deterministisch und nicht deterministisch, und jedenfalls polynomial begrenzt, und die stellt Fragen an ein gewisses Orakel. Ja? Wenn ich jetzt etwas über die Komplexität dieser Orakelmenge weiß, können wir überlegen, ja, statt das Orakel zu fragen, hätte ich ja auch noch erst was anderes tun können und ein anderes Orakel dann fragen. Ja? Wenn Sie sich etwa bei 1 überlegen, was ist Delta P1? Ja? Nun, das ist ja nach Definition P hoch Sigma P0. Ja? Was ist aber Sigma P0? Sigma P0 ist P. So. Ja? Also ist, was mit einer deterministischen Turing-Maschine mit einem Orakel aus P entscheiden kann. Ja nun, da kann ich ja, statt dass ich das Orakel frage, ja, wenn ich die Frage, die ich beantwortet haben will, ja eine Frage ist, die in polynomialer Zeit beantwortet werden kann, kann ich ja das gleich selbst ausrechnen, wenn ich polynomial beschränkt bin. Ja? Das heißt, ich kann die Orakelabfrage vermeiden und das Ganze auf einen polynomialen Algorithmus vereinfachen. Ja? Natürlich eine höhere Laufzeit hat, weil ich was ich tun muss, um das Orakel, die Orakelfrage zu beantworten, muss ich in meine Berechnung integrieren, aber es bleibt polynomial. Ja? Es sind ja polynomial viele Anfragen, die polynomial beantworten können, und ihr wisst, ein Polynom von einem Polynom ist wieder ein Polynom.
So. Also vielleicht,
also haben wir die Situation, wir haben
P
ist, und das ist Sigma P0 gleich Pi P0 gleich Delta P0. Ja? Und eben bei 1 ist noch nichts passiert. Also das ist immer noch so die unterste Stufe unserer Hierarchie. Ja? So, nun, die zweite Aussage ist ja die, dass Sigma P1 gleich NP ist. Ja? Dass wir also, wir wissen ja, NP, also wir haben NP und wir haben Co-NP, als Klassen, von denen wir erstens annehmen, dass sie verschieden sind und dass sie ja auch echt größer sind, als wir wissen, jedenfalls P ist drin enthalten, wir nehmen an, es ist echt, aber wir wissen das nicht. Ja? So, also die Aussage ist, dass das hier Sigma P1 und das Pi P1 ist. Hm? So. Und wir haben nach Definition ist Sigma P1 ja NP hoch Sigma P0, also NP hoch P. Ja, und gleich überlegen wie vorher. Ja. Also statt das Orakel zu fragen, kann ich auch selbst das ausrechnen. Ja. Mach's doch selbst, kann man hier sagen. Ja, es ist die NP. Also kommt natürlich NP raus. Und damit ist ja klar, dass dann Pi P1 gleich Co Sigma P1 gleich Co NP ist. Ja, also ist diese Aussage klar. Drittens. Also sei B sei in Sigma PK plus 1. Ja? Wenn sie Sigma PK plus 1 ist, ist also von einer NP-Maschine mit einem A, einem Orakel aus Sigma PK entschieden. Ja? M, also eine nicht deterministisch polynomiale Orakel-Turing-Maschine. Ja? So. Jetzt, wenn wir jetzt N' nehmen, ist die gleiche Maschine wie M, aber wir vertauschen die zwei Zustände Ja und Nein. Ja? Wir benennen die Zustände Ja und Nein um. Ja? Das heißt, wir machen jetzt mit dem Zustand Nein weiter mit Ja und Ja kriegen und umgekehrt. Ja? So, was bedeutet das? Das bedeutet doch, dass B ja auch dann dieselbe Sprache ist, die von M' mit Orakel A quer entschieden wird. Ja, wenn ich die Zustände vertausche, aber auch die Orakelmenge komplementiere, haben wieder das Gleiche. Das bleibt jetzt natürlich eine nicht deterministisch polynomiale Orakelmaschine. Das hier ist jetzt aber nicht mehr ein Orakel aus Sigma PK, sondern aus Pi PK. Weil es ja das Komplement einer Sigma PK-Sprache ist. Also haben wir, dass das, ich möchte das Bild hier dann noch vervollständigen. Also haben wir, dass völlig analog kann ich die umgekehrte Intrusion zeigen. Ja, also mit dem gleichen Argument, dass ich einfach wieder die Maschine ändern komplementiere, kriegt man die Gleichheit. Ja? So. Analog kriegt man das und damit die Gleichheit. Ja? So, was ist jetzt, wenn ich NP hoch Delta PK plus 1 betrachte? Hm? Dann habe ich ja nach Definition, das ist NP hoch P hoch Sigma PK. So, also das, was ich mit einer nicht-deterministischen Turing-Maschine, Orakel-Turing-Maschine machen kann, indem ich eine Orakelfrage, ja, Orakel ist also eine Menge, die zunächst einen polynomialen Algorithmus mit einem, selbst mit einem Orakel aus Sigma PK entschieden werden kann. Ja. So, jetzt wenn die Frage hier gestellt wird, dann dieses Pre-Processing, bevor das äußere Orakel gefragt wird, das kann ich ja wieder integrieren. Ja, ist ja wieder polynomiell. Ja, ist also wieder das Gleiche. Wie NP hoch Sigma PK ist also gleich Sigma PK. So, ja, damit haben wir die Aussage 3 bewiesen. Bleibt die Aussage 4. Nun, für k gleich 0 haben wir p. P hoch Delta P0 ist gleich P hoch P ist gleich P ist gleich Delta P0. Für K größer 0 haben wir P hoch Delta PK ist gleich P hoch Sigma PK minus 1, ja, nach Definition. Und jetzt habe ich wieder, dass ich ja, da, dieses P in dieses integrieren kann. Ja, also P hoch Sigma PK minus 1 und das ist jetzt nach Definition Delta PK. So, also das heißt, das wäre keine gute Definition dieser Delta-Klassen, da würde nie was passieren. So, jetzt Wir wissen jetzt ja eigentlich nur was über P, Sigma P1 und Pi P1. Die Frage ist, wie das weitergeht. Ja? Was wir natürlich erwarten ist, dass das ja wirklich eine Hierarchie ist, dass wir größere und größere Komplexitätsklassen haben. Ja? Das ist genau die Aussage des nächsten Satzes. Ja? Das heißt, für alle K gilt, Sigma PK vereint Pi PK, also alle Sprachen, die auf dem Kartenlevel dieser Hierarchie sind, sind enthalten in Delta K plus 1. Und im Durchschnitt von Sigma PK plus 1 und Pi PK plus 1. Das heißt, wir haben wirklich die Situation, dass hier, hier ist ein Delta P2 ist und dass dann so weitergeht. Ja? Also, dann kommt Delta P3 und so weiter. Ja? So, das sind alles Inklusionen. Wir sagen nicht, wie die Echtheit hier ist. Ja? Das sind einfach Inklusionen. Wir nehmen an, dass alle echt sind. Ja? Aber wir wissen das nicht. Ja. Und so weiter. Ja? Es geht jetzt unendlich weiter her. So. Das rechtfertigt zunächst mal, dass man von einer Hierarchie spricht. Ja? So, wieso ist das so? Ja. Betrachtet den Fall K gleich 0. Zunächst mal. Ja? Der Fall K gleich 0 sagt, also was haben wir jetzt Behauptung? Wir setzen hier 0 ein. Ja? Nun, das ist P vereinigt mit P. Ist enthalten in Delta P 1. Das ist auch P. Und was rechts steht für K gleich 0, ist NP geschnitten mit ONP. Ja? Also wir behaupten das hier, und das ist die Behauptung, die wir glauben können. Ja? Das ist offensichtlich richtig. So, jetzt betrachten wir K größer 0. Und wir haben Sigma pk plus 1, Sigma pk ist in p hoch Sigma pk, das ist klar. Und daher haben wir auch pi pk in p hoch Sigma pk, da diese Klasse Komplement abgeschlossen ist. Ja, das ist ja durch eine deterministische Maschine definiert, wo wir einfach die akzeptierten werdenden Zustände natürlich einfach vertauschen können. Ja, also wenn immer was durch den deterministischen Algorithmus definiert ist, mit oder ohne Orakel, ist Komplement abgeschlossen. Ja? So, das heißt also, wenn jede Sprache in Sigma PK da drin ist, dann natürlich auch das Komplement dieser Sprache, und damit haben wir den ersten Teil bewiesen. Ja, das ist ja gleich Delta pk plus 1. Ja? Also ist dieser Teil hier gezeigt. So, was haben wir weiter? Wir haben Delta pk plus 1 ist gleich p hoch Sigma pk. Das ist Komplement abgeschlossen. Ist also enthalten in Co NP hoch Sigma pk. Ja, alles, was ich deterministisch kann, kann ich auch nicht deterministisch. Und das ist gleich Sigma pk plus 1, also das ist gleich Pi pk plus 1. Und ich habe außerdem Delta pk plus 1 ist gleich P hoch Sigma pk, ist enthalten in NP hoch Sigma pk, ist gleich Sigma pk plus 1. Damit haben wir gezeigt, alles, was in Delta K plus 1 ist, ist sowohl in Pi K plus 1 wie auch in Sigma K plus 1, also natürlich im Durchschnitt enthalten. Ja, damit ist jetzt auch dieser Teil gezeigt. Okay? So, das heißt, wir haben tatsächlich dieses Bild hier. Ja, das ist eine unendliche Hierarchie von Komplexitätsklassen. Ja, Sigma-Level, Pi-Level, das sind die wichtigen, Delta-Level sind weniger wichtig. Ja, das liegt so jeweils dazwischen. Und also wie gesagt, solche Hierarchien treten auch in anderen Gebieten auf. Ja? Mit dem gleichen Bild hier. Das ist so eine, ich meine, das ist so eine universelle Art, wie man per Induktion Klassen definieren kann. Ja, also die Rekursionstheorie gehört haben Sie das gesehen. So, nicht alle Hierarchien, die man so definiert, sind unbedingt strikt. Es gibt Hierarchien, die irgendwann mal kollabieren. Ja? Aber das Phänomen ist eigentlich immer dies. Ja? Wenn irgendwann Gleichheit auftritt, dann passiert von da an nichts mehr weiter. Ja?
Das heißt also, falls ein K existiert, mit der Eigenschaft,
dass Sigma PK plus 1 gleich Sigma PK ist, dann gilt Sigma PK plus I gleich I PK plus I gleich Sigma PK für alle I.
So, also wir sagen dann,
die polynomiale Hierarchie kollabiert zu Sigma PK.
Ja, oder kollabiert auf dem K-Level. Das heißt also, wenn es so ist, dass Sigma P2 gleich Sigma P3 ist, dann können Sie, dann ist Sigma P4 eben auch das gleiche. Ja, also dann ist Schluss an diesem Level. So, wieso ist das so?
Ja, vielleicht bevor ich nur weiß, ein interessantes Korollar. Falls Sie zeigen können, dass, sagen wir mal, für k gleich 743 die entsprechende Klasse stärker ist als p, dann haben Sie was Interessanteres bewiesen. Dann haben Sie nämlich bewiesen, dass P ungleich NP ist.
Ja? Also wenn wir zeigen, dass eine Klasse, die von der Definition her zunächst mal viel, viel weiter oben ist, wenn die verschieden ist von P, dann wissen wir bereits, dass auch unten der Unterschied auftritt. Ja? Denn wenn P gleich NP wäre, dann wäre ja dieser Kollaps auf dem untersten Level, ja? Dann müssten also alle oberen Klassen auch zu P kollabieren. Und also das heißt zunächst mal, a priori scheint das natürlich leichter, ja, wenn Sie hier eben ein Problem nehmen, ja, also hier können Sie, hier existieren vermutlich kompliziertere Probleme als in NP. Ja, wir nehmen ja an, die Hierarchie ist unendlich. Ja, also es reicht es schon von einem komplizierteren Problem zu zeigen, dass es nicht in P ist und daraus P ungleich NP zu folgern als Problem auf dem Level NP. Und die Probleme sind wirklich kompliziert, die hier auftreten, also konzeptuell. Ja? Sehen viel wilder aus als die Probleme. So, also das noch beweisen. Und dann.
nehmt also an, Sigma pk plus 1 ist gleich Sigma pk.
Das ist unsere Voraussetzung. Ja, und Behauptung ist, dass dann auch die Klassen Sigma pk plus.
Ja, also wir haben zunächst i gleich 1 und da haben wir Sigma pk plus i ist eben Sigma pk plus 1 ist gleich Sigma pk nach Voraussetzung.
So. Sei nun
Sigma pk plus i gleich Sigma pk. Dann haben wir Sigma pk plus i plus 1 ist gleich np hoch Sigma pk plus i.
Ja. Sigma pk plus i ist aber nach Voraussetzung gleich Sigma pk. Also haben wir hier np hoch Sigma pk. Ja, weil die Induktionsvoraussetzung ja das eben diese Gleichheit ist. Das ist nach Definition aber Sigma pk plus 1. Und das ist nach Voraussetzung gleich Sigma pk. Und damit haben wir Pi pk plus 1 ist in Sigma pk plus i ist ja in Sigma p k plus i plus 1 und das ist gleich Sigma pk.
Es bleibt zu zeigen, also es gilt insbesondere Pi pk in Sigma pk.
Es bleibt zu zeigen, dass Sigma pk in Pi pk ist. Sei nun B in Sigma pk. Also haben wir das Komplement von B ist in Pi pk Pi pk ist aber in Sigma pk also folgt, wenn das Komplement von B in Sigma pk ist, dann ist B selbst ja in Pi pk. Also haben wir gezeigt, wenn B in Sigma pk ist, dann ist auch B in Pi pk. Also haben wir Sigma pk in Pi pk. Damit ist gezeigt, Sigma pk gleich Pi pk.
Also bist du dort oben tatsächlich i größer gleich 0 stehen.
Ja. Also es ist nicht nur für i größer 0, sondern auch für gleich 0.
Nicht, dass es falsch wäre, aber es wäre das.
Gut.
Also haben wir tatsächlich, wenn die Hierarchie irgendwann, wenn irgendwo in der Hierarchie eine Gleichheit auftritt, dann ist von dort an alles gleich. Ja? So. Definition. Wenn wir einfach die Vereinigung bilden über alle diese Klassen, ja, da könnte ich jetzt auch Pi schreiben, ja, die Pi-Klassen sind dann natürlich auch alle drin, ja, jede Pi-Klasse ist ja in der nächstgrößten Sigma-Klasse drin, ja, also das reicht, die Vereinigung aller dieser Klassen, die an der Tafel standen, ja, das ist die polynomiale Hierarchie. Damit selbst eine Komplexitätsklasse. Ja? Gut, so, ich muss jetzt Schluss machen, da ich den Akkreditierungstermin muss. Tobias Ganzer wird weitermachen und wird Ihnen jetzt noch was erzählen über den Zusammenhang zu Keyspace und die Frage, ob es da vollständig wäre. So. Ich lasse das auch.
Ich werde jetzt nahtlos anknüpfen hier und zunächst mal zeigen, als nächsten Satz, dass die polynomiale Hierarchie komplett in der Komplexitätsklasse P-Space enthalten ist. Das heißt, man sieht dann damit, auf der untersten Ebene haben wir mit der Komplexitätsklasse P-Time angefangen, dass diese unendliche Hierarchie komplett zwischen diesen Klassen P-Time und P-Space liegt. Von denen wir auch noch nicht wissen, ob sie wirklich unterschiedlich sind. Okay, also wir zeigen jetzt, dass jedes Level dieser polynomialen Hierarchie in P-Space enthalten ist. Und das können wir jetzt einfach noch dieser Definition durch eine Induktion machen. So, für K gleich 0 wissen wir, dass Sigma P 0. Nach Definition ist das ja genau P. Und für P-Time wissen wir, dass es in P-Space enthalten ist. Damit ist der Induktionsanfang klar. Und wenn wir das jetzt für k plus 1 betrachten, wissen wir, dass Sigma p k plus 1 nach Definition np hoch Sigma p k ist. Jetzt haben wir gerade gezeigt, also eine Induktionsannahme ist ja, dass diese Klasse in P-Space enthalten ist. Das heißt, diese NP-Maschine könnte jetzt auch ein P-Space-Orakel befragen und kann damit natürlich potenziell mehr machen. Und wenn wir jetzt einfach diese NP-Maschine durch eine P-Space-Maschine ersetzen, können wir damit natürlich nochmal einen Schritt mehr machen. Das heißt, die Klasse ist dann auch in P-Space für P-Space enthalten. Und mit so einem ähnlichen Argument, was wir vorhin schon mal hatten, kann natürlich jetzt diese P-Space-Maschine, anstatt ein P-Space-Orakel zu fragen, auch wieder diese Orakel-Antwort selber berechnen. Also damit gewinnen sie ja nichts dazu. Das heißt, das ist auch wieder P-Space und damit haben wir jetzt auch gezeigt, dass dann die nächsthöhere Sigma-Klasse in P-Space enthalten ist. So, interessant ist jetzt eine weitere Folgerung, die man jetzt hier rausziehen kann, oder was heißt eine Folgerung? Die Frage ist jetzt, ob der umgekehrte Fall gilt, dass P-Space auch in der polynomialen Hierarchie irgendwo enthalten ist. So, und man kann jetzt zeigen, das wird dieser nächste Satz zeigen, Falls das der Fall wäre, dass auch P-Space irgendwo in dieser polynomialen Hierarchie vorkommt, dann würde die polynomiale Hierarchie kollabieren. Das heißt also, wenn P-Space in PH enthalten wäre, hieße das ja mit diesem Satz zusammen, dass das wirklich gleich wäre. Und dann kollabiert diese polynomiale Hierarchie zu irgendeinem Level. Also, ein bisschen formaler aufgeschrieben. Dann existiert also irgendein K. So dass pH gleich dieser Kartenstufe in dieser Hierarchie wäre. Ja, die Frage ist jetzt, warum? Warum ist das unbedingt so? Und das Argument ist eigentlich relativ einfach. Und zwar wissen wir, dass es im P-Space vollständige Probleme gibt. Das haben wir in der letzten Vorlesung kennengelernt. Nämlich QBF. Und wenn jetzt P-Space gleich dieser Hierarchie wäre, dann folgt daraus, dass auf QBF, also das Problem QBF, irgendwo in dieser Hierarchie auftaucht. So, wir wissen also, dieses Problem QBF muss dann natürlich in irgendeiner bestimmten Stufe auftauchen. Das heißt, es gibt also irgendein K, sodass QBF in Sigma PK enthalten ist. So, und jetzt ist natürlich klar, wenn wir wissen, dass wir jedes P-Space, also QBF ist P-Space vollständig, also wissen wir, dass wir jedes Problem in P-Space auf QBF reduzieren können. Und zwar mit einer Polynomzeitreduktion. So eine Polynomzeitreduktion, ja, wirft uns natürlich nicht aus dieser Klasse Sigma PK raus. Das heißt, wir können jetzt jedes Problem A auch in diese Klasse einordnen. Denn wir wissen, für A brauchen wir nur eine Polynomzeitreduktion und danach dieses Problem QBF lösen und das ist in Sigma PK enthalten. Also muss auch jedes Problem A auf P-Space in Sigma PK enthalten sein. Und damit wissen wir, dass dann auch alle weiteren Probleme genau in dieser Stufe Sigma PK enthalten sind. Also das ist so eine Beweistechnik, die man relativ oft anwenden kann, um zu zeigen, dass, also in solchen Hierarchien, man nimmt an, man hat dieses vollständige Problem irgendwo drin, kann alles darauf reduzieren und damit irgendwie ein Argument finden, dass diese Hierarchie kollabiert. So, das funktioniert natürlich nicht immer. Also eine wichtige Voraussetzung, dass das funktioniert, ist in diesem Fall, also dieses Argument funktioniert nur da, deshalb, da hier in dieser Hierarchie alle Klassen unter dieser Reduktion abgeschlossen sind. Also wie ich gerade schon sagte, wenn wir so eine Polynomialzahlreduktion haben, die können wir natürlich in Sigma PK durchführen. Und damit kann es keine vollständigen Probleme in dieser Hierarchie geben, wenn die wirklich unendlich sind. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum funktioniert es zum Beispiel, warum haben wir in P-Time vollständige Probleme? Weil P-Time ist ja im Prinzip auch eine unendliche Hierarchie. Denn wir wissen ja, dass wir mit zum Beispiel NO5-Zeit wirklich echt mehr berechnen können als in Zeit NO4. Aber auf der anderen Seite gibt es trotzdem p-vollständige Probleme, wie zum Beispiel das Erfüllbarkeitsproblem für Hornformeln. Und dieses Erfüllbarkeitsproblem ist sogar in Linearzeit lösbar. Aber da zeigt sich jetzt der wichtige Unterschied. Also nochmal aufgeschrieben, wir haben P als unendliche Hierarchie. Von diesen Klassen hier. Aber hier sind natürlich die einzelnen Stufen nicht unter Log-Space-Reduktion abgeschlossen. Also es kann sein, dass wir ein Problem in der Log-Space-Reduktion halt auf Hornblatt reduzieren, aber dieses Problem kommt in einem viel höheren Level dieser Hierarchie vor. Und daher können wir in dieser Hierarchie auch wirklich vollständige Probleme existieren. Denn diese Log-Space-Reduktion ist ja nur platzbeschränkt, sie kann aber beliebig viel Zeit brauchen. Also ein Log-Space-Algorithmus kann n hoch 6 Zeit brauchen oder noch viel mehr. Das heißt, es kann durchaus hier oben Probleme geben, die auf so ein Problem reduziert werden können. Okay. Während wir in der polynomialen Hierarchie, wo wir hier irgendwo diese Level haben, da würden wir jetzt QBF auf irgend so einem Level hier finden. Aber jede dieser Hierarchien oder jede dieser Stufen ist selbst wieder unter Polynomialreduktionen abgeschlossen. Das heißt, wenn wir hier irgendwie eine Reduktion finden in Polynomialzeit oder hier oben in einem Level, können wir ein anderes Problem reduzieren. Aber wir können mit diesen Reduktionen immer nur innerhalb dieser Stufe bleiben. Und jetzt wissen wir, dass ja, dieses QBF müsste eigentlich hier überall in allen diesen höheren Stufen drin sein. Und damit wissen wir, dass diese Hierarchie halt auf dieses Level hier kollabieren muss. Also das nur als Intuition, wie man sich das vorstellen kann. So, und die Vermutung ist jetzt natürlich, wie vorhin schon gesagt, dass diese Hierarchie wirklich strikt ist. Dass man also wirklich mit auf den höheren Leveln auch mehr Berechnungsstärke hat. Und unterstützt wird es jetzt auch durch, also man kann sich jetzt mal spezielle Probleme anschauen. Die auch diese Vermutungen in gewisser Weise unterstützen. Und zwar ist das vorhin schon angesprochen worden, das sind solche Probleme wie Sigma K QBF. So, das ist jetzt einfach eine Teilmenge von QBF. Besteht aus den Formen Psi, wo wir halt eine beschränkte Alternations- oder eine beschränkte Anzahl von Alternationen in diesen Quantoren haben. Das heißt, wir fangen an mit einem Block von existenziell quantifizierten Variablen. Danach kommt dann ein Block von allquantifizierten Variablen, dann wieder existenziell quantifizierte Variablen und so weiter. Und wir haben halt k verschiedene solcher Quantorenlücken. Und hier entsteht dann einfach der quantorenfreie Teil von dieser Formel Psi. Also Phi ist dann einfach eine auslagenlogische Formel ohne Quantoren. Und Psi kommt aus der Menge QBF. Naja, und je nachdem, wie groß jetzt dieses K ist, diese Quantoren sollen halt immer abwechseln. Das heißt, dieses QK ist entweder ein Existenzquantor, falls K ungerade ist. Und sonst ein Allquantor. So, das heißt, wir beschränken uns hier also auf die Teilmenge der quantifizierten Formel, bei denen wir halt K-Quantoren-Alternationen haben. So, für den Spezialfall, dass k gleich 1 ist. Ja, für k gleich 1 fangen wir also mit einem Existenzquantor an und danach kommt, also wir quantifizieren existenziell über ein paar Variablen. Danach kommt eine aussagenlogische Formel und das entspricht dann natürlich genau der Frage, ob diese aussagenlogische Formel irgendeine Belegung der Variablen erlaubt, sodass sie wahr ist. Das ist also genau das Erfüllbarkeitsproblem für aussagenlogische Formeln. Da fragen wir auch, ob es eine Variablenbelegung gibt, die die Formel erfüllt. Und da wissen wir, dass das in NP ist. So, und die Vermutung, und ich meine, das folgt eigentlich auch aus dieser Benennung, ist halt, dass wir damit genau Probleme gefunden haben, die vollständig sind für die Klasse Sigma PK. Das heißt, wir können das hier als Satz formulieren, dass Sigma KQBF vollständig ist für diesen Kartenlevel oder für diese Karte Sigma-Klasse in der polynomialen Hierarchie. Das ist jetzt natürlich kein Widerspruch zu dem, was wir ja oben gezeigt haben. Also es gibt halt kein Problem, das für P-Space vollständig ist, sondern das ist halt ein Teilproblem jeweils von QBF. Und dieses Teilproblem ist halt vollständig für genau ein Level dieser Hierarchie. So, und das ist natürlich kein Widerspruch. Das sagt jetzt nur, dass wir alle Probleme, die auf einem Level sind, halt auf dieses Problem reduzieren können. Das heißt, da haben wir keine Sprünge zwischen diesen Leveln wie hier jetzt, sondern wir sagen nur, wir finden hier Sigma K QBF, Sigma K plus 1 QBF, Sigma K plus 2 QBF und so weiter. So, und analog geht die Definition dann für die entsprechenden Komplementklassen, also für Pi K QBF. Hier beginnen dann die Formeln nicht mit einem Existenzquantor, sondern mit einem Allquantor. Man kann auch zeigen, analog, dass Pi K QBF Pi PK vollständig ist. Das jetzt hier ohne Beweis. So, und das ist jetzt halt so eine Analogie zu den Hierarchien, die man in den Logiken hat, wo man halt immer diese Quantorenalternationen betrachtet. Die entsprechenden Delta-Klassen aus dieser Hierarchie würden dann den Formeln entsprechen, die man sowohl ausdrücken kann durch eine Formel, die mit einem Existenzquantor beginnt, als auch durch eine Formel, die mit einem Teilquantor beginnt. Also das funktioniert natürlich meistens nicht, aber in manchen Fällen kann man sich das im Prinzip aussuchen. Und solche Formeln oder solche Klassen von Formeln würden dann genau den Delta-Klassen entsprechen. Ja, was kann man sonst noch sagen? Es gibt noch eine alternative Charakterisierung dieser Komplexitätsklassen. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch, wie man die Klasse NP oder der Sprachen in NP in der Vorlesung Cook definiert hat. Also man kann sagen, dass eine Sprache in NP ist, genau dann, wenn ein Polynom existiert. Und zusätzlich eine Sprache B in P existiert. Dass ich A darstellen kann als die Menge der Wörter X, für die irgendein anderes Wort Y existiert, dessen Länge ja im Prinzip polynomiell in der Länge von X ist. Und das Wort X, wenn ich das Wort oder dieses andere Wort Y Anhänge in B enthalten ist. Also das heißt so viel wie, oder die Intuition dahinter war, es gibt also so einen polynomiell längenbeschränkten Zeugen Y, der bezeugt, dass dieses Wort X zu dieser Sprache A gehören soll. Das also diese Charakterisierung, die Turing-Maschine, im Kontext von Turing-Maschinen würde man sagen, die Turing-Maschine, also die nicht-deterministische Turing-Maschine, rät also dieses Wort Y und überprüft hinterher in polynomieller Zeit, dass dieses Wort X zusammen mit diesem geratenen Y wirklich zu dieser Sprache gehören soll. Also das ist so diese Charakterisierung oder so eine sprachliche Charakterisierung für NP. Und eine analoge Charakterisierung funktioniert halt auch für alle höheren Hierarchiestufen hier. Allein dieser Ausdruck hier hinten wird halt ein bisschen komplizierter. Ihr könnt euch vielleicht schon ungefähr vorstellen, wie es geht. Man muss halt wieder Quantoren verschachteln. Also wir haben eine völlig analoge Charakterisierung. A ist in Sigma PK enthalten. Genau dann, wenn ein Polynom P existiert. Eine Sprache B in Polynomialzeit entschieden werden kann. Und dann kann ich A darstellen als die Menge der Wörter X. Ja, und wie gesagt, jetzt wird einfach dieser Ausdruck hier länger. Also ich rate einmal ein Y1, dessen Länge durch X beschränkt ist, oder durch ein Polynom und der Länge x. Dann sage ich, dass für alle Wörter y2, die auch in dieser Länge beschränkt sind, wieder dann ein y3 existiert und so weiter. Und das mache ich halt für k. Also ich verschachtel wieder K Quantoren so ineinander. Und hinterher überprüfe ich dann einfach, ob das X zusammengenommen mit allen diesen geratenen Wörtern oder allen Wörtern, die überprüft werden müssen, enthalten ist. So, das wäre jetzt also, wie gesagt, so eine Charakterisierung von diesen Komplexitätsklassen über, ja, mit sprachtheoretischen Methoden. Also man sieht, also was ihr euch merken solltet, ist immer, es hat zu tun mit diesen Verschachtelungen von Existenz und Allquantform, das ist so die Intuition. Wir haben jetzt kennengelernt ein paar vollständige Probleme, die jeweils für einzelne Stufen dieser Hierarchie vollständig sind. Und wie gesagt, hier jetzt noch diese alternative sprachliche Charakterisierung. So, gibt es dazu zunächst noch Fragen? Nachdem wir jetzt also diese Hierarchie kennengelernt haben und wieder viele neue Möglichkeiten, diese Frage, ob P gleich NP ist, zu lösen, geht es jetzt im nächsten Abschnitt um eine weitere Technik, nämlich um Relativierungen. Ja, das ist im Prinzip ein weiteres Anwendungsgebiet für diese Orakel-Turing-Maschinen, die wir jetzt kennengelernt haben. Und also die zentrale Frage ist die, gibt es Orakelsprachen A und B? Sodass einerseits die Klasse der Sprachen, die ich mit polynomialzeitbeschränkten Turing-Maschinen, die dieses Orakel A benutzen, genau dieselbe ist wie die Menge der Sprachen, die ich mit nicht deterministischen polynomialzeitbeschränkten Turing-Maschinen, die ebenfalls dieses Orakel A benutzen dürfen, also dass diese beiden Klassen gleich sind. Und die Frage, gibt es jetzt halt irgendeine andere Menge, sodass ich hier die Ungleichheit zeigen kann. Also das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen. Okay, so ein bisschen zur Motivation vielleicht, warum man das macht. Also jede Beweistechnik, oder es gibt verschiedene Beweistechniken, mit denen man solche Fragen jetzt unabhängig von einem Orakel zeigen könnte. Also wenn man zum Beispiel zeigen könnte, dass eine nicht-deterministische Maschine durch eine deterministische ebenfalls in Polynomialzeit simuliert werden könnte, dann müsste diese Simulation natürlich auch funktionieren, wenn beide Maschinen ein Orakel benutzen dürfen. Also wenn ich wirklich ein allgemeines Verfahren habe, mit dem ich simulieren kann, dann müsste das auch für alle Orakel gelten. Und dann wäre es natürlich komisch, wenn es dann solche Orakel geben würde, für die diese beiden Klassen dann nicht übereinstimmen würden. Also hier natürlich richtig in Polynomialzeit. Das auch für die Orakel-Turing-Maschinen funktionieren. Ja gut, und das, wenn es halt so ein Orakel B gibt, für das diese beiden Klassen definitiv nicht übereinstimmen und wir das wirklich zeigen können, dann wissen wir natürlich, dass so eine Beweistechnik irgendwie nicht funktionieren wird. So, die Motivation für die andere Frage wäre jetzt, wie kann man zeigen, dass Komplexitätsklassen nicht gleich sind? Das könnte man zum Beispiel durch eine Diagonalisierungsmethode zeigen. Das heißt, falls man durch Diagonalisierung zeigen kann, dass P wirklich ungleich NP ist, dann sollte das Argument natürlich auch funktionieren. Dass also P mit irgendeinem Orakel ungleich NP mit demselben Orakel ist. So, wenn es jetzt aber, also wenn wir aber solche Orakelmengen A finden, für die wir zeigen können, dass das gleich ist, dann ist es auch wieder unwahrscheinlich, dass wir es mit einer Diagonalisierungsmethode zeigen können, dass P ungleich NP ist. Also diese Fragen zeigen sozusagen die Schwierigkeit dieses Problems, zu entscheiden, ob P gleich NP ist oder nicht. So, und während jetzt diese erste Frage, die können wir relativ leicht mit Ja beantworten. Also die Frage war, ob es dieses Orakel A gibt. Ja gut, was wir einfach machen können, ist natürlich, wir nehmen irgendein Orakel, das sehr viel mehr Rechenpower sozusagen in sich hat, als sowohl in P als auch in NP steckt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel für A QBF nehmen, also wir wissen ja, dass wir jedes P-Space-Problem auf QBF reduzieren können. Und dann wissen wir natürlich, dass P mit einem QBF-Orakel, also ja, in P können wir halt so eine Polynomialreduktion machen zum Beispiel. Das heißt, wir können PQBF ist dasselbe wie P-Space. Wir können also alle P-Space-Probleme durch eine polynomialzeitbeschränkte deterministische Turing-Maschine, die dann am Ende ein QBF-Orakel fragt, simulieren. Und dasselbe funktioniert natürlich auch für NP mit dem QBF-Orakel. Also in NP können wir natürlich diese Reduktion erst recht berechnen. Das heißt, diese Frage ist relativ einfach zu beantworten. Diese zweite Frage ist ein bisschen komplizierter und das wird jetzt der nächste Satz formulieren. Und der sagt Folgendes, also es gibt ein Orakel B, mit dem sozusagen nicht deterministische Berechnungen wirklich sozusagen stärker gemacht werden können, als ich es mit einer deterministischen Polynomialzeit-Turing-Maschine schaffe, die dasselbe Orakel befragen darf. Okay, also wie gesagt, die Konstruktion ist jetzt ein etwas komplizierter. Ich hoffe, dass wir das heute noch komplett schaffen. Also was wir machen, ist im Prinzip ja, eine Art Diagonalisierungsargument, aber speziell oder ein Argument verwenden, das speziell diese Menge B konstruiert. Das wird wieder eine etwas ja, komische Konstruktion werden, die uns dann im Endeffekt dann genau dieses liefert. Wir gehen also einfach davon aus, dass wir eine Aufzählung haben von deterministischen polynomialzeitbeschränkten Turingmaschinen. also Raschel-Turing-Maschinen braucht man natürlich. Also zunächst mal, so eine Aufzählung existiert deshalb, wir wissen ja, dass es eine Aufzählung aller Turing-Maschinen gibt. Also wir können ja einfach Wörter aufzählen und schauen, ob sie ja, der Kodierung von irgendeiner Turing-Maschine entsprechen. Die Frage ist, existiert auch so eine Aufzählung der polynomial-zeitbeschränkten Turing-Maschinen? So, und das funktioniert deshalb, da wir so eine polynomial-zeitbeschränkte Turing-Maschine immer simulieren können, indem wir eine normale Turing-Maschine mit einem zusätzlichen Zähler laufen lassen. So, und dieser Zähler bricht halt irgendwann die Berechnung ab der Turing-Maschine. Und also wir zählen eigentlich diese Turing-Maschinen mit diesem Zähler auf. Und die sind dann natürlich, oder die Menge dieser Turing-Maschinen ist natürlich äquivalent sozusagen zu dieser Menge der Turing-Maschinen, die sowieso von selber schon stoppt. Also das nur so kurz am Rande. Also das könnt ihr euch nochmal überlegen. Also wir nehmen jetzt an, wir haben diese Aufzählung von den Turing-Maschinen. Habe ich jetzt Mist erzählt, oder?
Wir überlegen uns, wo das Polynom herkommt für den Zähler.
Ja, im Prinzip muss man alle Polynome halt durchgehen. Also, ja gut, wir können das vielleicht hinterher nochmal kurz diskutieren, wenn wir noch Zeit haben. Also man muss das auch im Prinzip sich so diagonal aufschreiben und da durchgehen für verschiedene Polynome. Und okay. So, und wir, also wir haben jetzt diese Aufzählung und wollen jetzt, dass zusätzlich für alle Orakelmengen A folgendes gilt. Die Klasse PA ist dann natürlich charakterisiert durch die Sprachen, die die ITE-Turing-Maschine, die dieses Orakel A verwendet, entschieden werden kann. Also ich denke mal, das ist klar. Und zweitens wollen wir jetzt noch eine Folge von Polynomen haben. Sodass einerseits das ITE-Polynom eine Zeitschranke für die ITE-Turing-Maschine ist. Also MI soll durch PI zeitbeschränkt sein. Und zweitens soll das ITE-Polynom an jeder Stelle N kleiner gleich dem I plus ersten Polynom sein. Die Frage ist, können wir so eine Folge von Polynomen konstruieren? Das ist noch relativ einfach. Also wir modifizieren einfach wir nehmen an, dass wir jetzt irgendwie eine Folge von Zeitschranken haben für die jeweils ITE-Turing-Maschine. konkrete Turingmaschinen sein. Ja, und was wir jetzt einfach machen, wir nehmen einfach für P0 das nullte Polynom Q, das also die Zeitschranke für die nullte Turingmaschine ist. Gut, und dann für die größeren Polynome definieren wir das rekursiv. Also wir nehmen hierfür einfach das Maximum von der Zeitschranke für die i plus erste Turingmaschine. Und dem vorigen Polynom Pi. Denn wir haben ja hier die Vorgabe, dass Pi plus 1 größer sein soll. So, und wenn wir jetzt hier das Maximum nehmen, wissen wir natürlich, dass erstens Pi plus 1 erst recht eine Zeitschranke für die i plus erste Turingmaschine ist, weil es ja mindestens so groß ist wie Qi plus 1. Und zweitens wissen wir, dass halt diese Bedingung auch erfüllt ist. Also und jetzt betrachten wir folgende Operation. Also wir wissen, dass wir für jede Sprache C über 0,1 Wörter definieren wir jetzt die Menge S von C. Und diese Menge S von C enthält genau dann das Wort, das aus n Nullen besteht, wenn in dieser Menge C ein x existiert, das genau diese Länge n hat. Das heißt, immer wenn wir ein Wort der Länge n in C haben, enthält S von C das Wort, das aus n Nullen besteht. So, das ist jetzt im Prinzip das, was wir jetzt berechnen wollen. Und wir wollen jetzt zeigen, dass es irgendeine Menge gibt, sodass es einerseits mit einer nicht-deterministischen Turing-Maschine klappt, was das Bäumendilemma zeigt, und andererseits aber nicht deterministisch funktioniert. Aber das Lemma sagt, für alle Mengen B kann diese Menge S von B in einer nicht-deterministischen Polynomialzeit-Turing-Maschine, die das Orakel B zur Verfügung hat, entschieden werden. So, und das natürlich, also man kann sich jetzt vielleicht vorstellen, wie das funktioniert. Also die Turing-Maschine kriegt da als Input irgend so ein Wort, das aus n Nullen besteht. So, und was macht sie jetzt einfach? Sie rät irgendein 0,1-Wort der Länge n. Ja, und dann fragt sie, also das schreibt sie auf das Orakelband, das ist polynomial lang in der Eingabe. Und fragt dann das Orakel B. Ob das Wort zu B gehört. Und dann ist natürlich klar, dass irgendeine Berechnung, also irgendein geratenes Wort dieser Länge wird dann in B drin sein, sonst wäre 0 hoch n nicht in der Menge S von B. So, also unser Ziel ist jetzt, wir wissen, für jedes B kann eine nicht-deterministische Polynomialzeit-Turing-Maschine mit Orakel B das entscheiden. Und das Ziel ist dann natürlich, wir wollen jetzt eine Menge B konstruieren, sodass ich S von B nicht mit einer polynomialzeit-Turing-beschränkten Turing-Maschine mit Orakel B entscheiden kann. So, und ich gebe jetzt hier wieder so eine schrittweise Berechnung für diese Menge B an. Das heißt, ich nehme für B0 erstmal die leere Menge und zusätzlich berechne ich solche Werte K0. So, beides setze ich erstmal auf 0 bzw. die leere Menge. So, und dann berechne ich im n-ten Schritt eine neue Zahl Kn. Und für Kn nehme ich einfach das Maximum, im Moment das Minimum, aller Zahlen K, die jetzt wieder zwei Bedingungen erfüllen. Zunächst mal soll 2 hoch K größer sein als das n-te Polynom an der Stelle K. Also das existiert natürlich, weil 2 hoch K schneller wächst als jedes Polynom. Das heißt, irgendwo finde ich so ein Quadrat, das 2 hoch K größer ist. Und zusätzlich soll dieses K auch noch größer sein als das Polynom Pn-1 an der Stelle Kn-1. So, damit werden wir später sehen, kommen genug lange Wörter in Bn rein, die von Turing-Maschinen, die kürzer zeitbeschränkt sind, überhaupt gar nicht geschrieben werden können. Und das sagt, dass ich es auch mit einer, ja, dass dieses, ja, wie gesagt, dass dieses K lang genug ist, auch für vorherige Turing-Maschinen. Aber es wird später ein Beweis klar, warum ich das genauso wähle. Jetzt ist die Frage, wie berechne ich jetzt diese n-te Menge Bn? Also wir betrachten jetzt einfach die Menge, also die Menge Bn-1 haben wir ja schon konstruiert. Wir betrachten jetzt einfach die Berechnung der n-ten Turing-Maschine mit dem Orakel Bn-1. Und fragen uns, ob sie das Wort, das aus kn Nullen besteht, akzeptiert. Wenn sie das tut, nehmen wir für bn genau bn-1. Das heißt, wir tun in dem Schritt überhaupt nichts zu der Menge bn dazu. So, die Frage ist, was machen wir jetzt, wenn die Turing-Maschine das Wort nicht akzeptiert? Maschine akzeptiert das Wort also nicht. Dann setzen wir als Bn, nehmen wir das lexikografisch kleinste Wort. Der Länge Kn. Das nicht als Orakelanfrage vorkommt. Dass dieses Wort existiert, da die Länge von, oder es gibt, ja, es gibt ja 2 hoch kn verschiedene 0,1 Wörter der Länge kn und wir wissen ja nach der Konstruktion von dieser Zahl kn, die ich da oben angegeben habe, dass dieses kn größer gewählt ist als pn von kn. Und das ist natürlich genau die Laufzeit dieser n-ten Turing-Maschine auf Wörtern der Länge kn. Das heißt, sie kann gar nicht so viele Schritte machen, um alle Wörter, alle verschiedenen Wörter aus dieser Menge aufschreiben zu können. Das heißt, es muss irgendein Wort darin geben, also das ist größer als die Zahl der Orakelanfragen, Das heißt, es muss irgendein Wort geben, das nicht als Orakelanfrage in der Berechnung auftaucht. So, und dann setze ich halt, dann nehme ich zu der Menge Bn-1 genau dieses Wort Wn hinzu. So, und am Ende setze ich dann einfach B auf die Vereinigung aller dieser hier berechneten Bn. Das heißt, in B sind alle diese Worte Wn drin, die irgendwann mal nicht als Orakelanfrage auf diesen Berechnungen vorgekommen sind. So, ich habe jetzt leider keine Zeit mehr zu zeigen, warum diese Menge B jetzt genau unsere, also warum diese Menge B genau nicht von einer polynomialzeitigen Maschine mit Orakel B entschieden werden kann. Also die Idee ist einfach dahinter, dass man zeigen kann, dass wenn eine Turing-Maschine existiert, die B oder die S von B entscheiden kann, dann kann sie das auch tun, wenn sie nicht als Orakel diese komplette Menge B hat, sondern nur eine Teilmenge bis zu irgendeinem Bn als Orakel bekommt. Und dann zieht am Ende genau ein Diagonalisierungsargument, das zeigt, ja, das, wie soll ich das kurz sagen? Also es zieht am Ende ein Diagonalisierungsargument, das zeigt, dass die Maschine genau dann das Wort akzeptieren müsste, wenn sie es nicht akzeptiert. Das werdet ihr dann in der nächsten, also am Freitag, wird das dann vorgeführt werden. Ist jetzt schade, dass ich jetzt hier abbrechen muss, aber die Zeit reicht leider nicht. Was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ist, warum, wie gesagt, warum das so interessant ist. Es gibt also solche Betrachtungen für viele verschiedene Komplexitätsklassen. Also hier haben wir es jetzt speziell für P und NP gesehen. Es ist auch immer noch die Frage, ob ONP dasselbe ist wie NP oder ob ONP geschnitten mit NP dasselbe ist wie P und solche Sachen. Und in diesem Paper, wo auch dieser Satz, den wir jetzt hier beweisen, gezeigt wurde, da sind auch sehr viele Resultate für diese anderen, für solche anderen Teilklassen mit drin. Das heißt, man findet immer irgendwie Orakel, sodass mal P gleich NP ist, aber nicht ONP oder dass irgendwas gleich dem Schnitt von NP und ONP entspricht, aber nicht P und so. Also für alle Möglichkeiten, die es so gibt, was passieren könnte mit diesen Komplexitätsklassen, gibt es Orakel, für die mal die Gleichheit gezeigt werden kann und mal Ungleichheit wirklich gezeigt werden kann. Es gibt andere Arbeiten, die danach kamen, die zeigen, dass für fast alle Orakel P ungleich NP ist, wenn man halt jeweils das Orakel benutzen darf. Es gibt Sachen, wo gezeigt wurde, dass fast jedes zufällig gewählte Orakel diese Eigenschaft hat und so weiter. Ja, und wie gesagt, die Motivation, die da eigentlich hintersteckt hinter diesen Fragen, habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Also man kann damit zeigen, dass eigentlich viele Beweistechniken versagen, die wir so kennen und die wir normalerweise gerne anwenden würden. Und ja, also wie gesagt, da hat sich die Forschung lange drauf konzentriert und irgendwie ist noch nichts Neues dabei rausgekommen, was also ja wieder ein Zeichen dafür ist, wie schwierig diese Frage überhaupt ist. Ja, dann möchte ich hier schließen und ja, bis Freitag dann.